Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Und einer, der die Gründung und die folgenden Jahre der NADA eng begleitet hat, ist Hans-Michael Hölz. Er war zum Beispiel von 2005 bis 2011 Vorsitzender des NADA-Kuratoriums oder, wie das Gremium dann später umbenannt wurde, dem Aufsichtsrat. Und seitdem ist er Präsident des Deutschen Snowboardverbandes. Und ihn habe ich gefragt, ob die NADA an ihrem 20. Geburtstag den Grund zum Feiern habe.
Also ich denke, wenn man mal die Gründungsaktivitäten anschaut, dann muss man es mit einem kritischen Blick auch bewerten. Wir haben ja gerade in dem vorgehenden Beitrag gehört, dass die Frage der Finanzierung der NADA von Anfang an immer eine große Diskussion war. Ich habe mich in meiner Verantwortung sehr dafür eingesetzt, dass dieses Drei-Säulen-Modell sich doch realisiert, dass eben die Wirtschaft durchaus einen profunderen Beitrag leistet. Leider waren es damals nur 3 Unternehmen, die sich in der Gründungsphase engagiert haben. Und das hat sich als Modell nicht so richtig durchsetzen lassen. Andererseits denke ich, dass die jetzige Situation, dass die NADA in ihrer Gesamtheit vom Bund getragen wird, durchaus mit allen Compliance- und Corporate-Governance-Überlegungen auch schon aus der Gründung sehr gut zusammengeht, weil es ist schlussendlich eine Art öffentlicher Auftrag, den die NADA erfüllt, auch in ihrer Verantwortung gegenüber den Athletinnen und Athleten, gegenüber auch den Nachwuchssportlerinnen und Sportlern. Und das ist, denke ich, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und der Betrag, der vorhin mal genannt wurde, der hat sich ja inzwischen auf über 11 Millionen konzentriert. Das macht auch Sinn. Und ich denke, damit ist die Stabilität, was zumindest die Finanzen anlangt, durchaus sinnvoll. Vielleicht darf ich noch ein Wort ergänzen. Schlussendlich ist das Modell, was wir damals auch in meiner Verantwortung bei der NADA realisiert haben, dieses Stakeholder-Modell im Aufsichtsrat durchaus auch compliant, wie es so schön heißt, mit den Regularien der WADA. Also von daher mein Gesamturteil ist, ich denke, wir können ganz zufrieden sein mit dem, was sich seit der Gründungsaktivität der NADA bis zum heutigen Tag ergeben hat.
Aber reicht es aus, einfach compliant zu sein und zumindest jetzt eine finanziell solide Basis zu haben, auch wenn die Wirtschaft nicht mit dabei ist? Wenn wir uns die reine Arbeit der NADA angucken, die Skandale in den letzten 20 Jahren, wenn man da zurückblickt, das Dopingsystem im Radsport, Team Telekom, die Beteiligung der Sportmedizin aus Freiburg, die Operation Aderlass. In all diesen Fällen hat die NADA keine entscheidende Rolle bei der Aufklärung gespielt oder bei der Entdeckung gespielt. Kann man da zufrieden sein?
Das ist ja durchaus das, was ich vorhin gesagt habe, dass es da auch Momente gibt, wo ich die NADA gerne kraftvoller gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich darüber kurz berichten kann. Ich wohne ja selbst seit langen Jahren in Heidelberg und Heidelberg ist ja durchaus ein Standort und ein Pflaster, wo sich andere sehr aktiv um das Thema Dopingkontrollsystem und Dopingprävention gekümmert haben. Ich spreche da von dem leider gerade verstorbenen Professor Franke oder dem zu einem früheren Zeitpunkt bereits verstorbenen Professor Gerhard Treutlein. Ich habe immer versucht, in meiner Verantwortung diese beiden Kollegen irgendwie in die Governance der NADA mit zu integrieren, damit man eben aus der NADA selbst heraus diese kritischen Geister in die Gremien insofern integriert, als sie mit ihren wirklich werthaltigen Analysen sich am besten im System bewegen und nicht nur von außen die Diskussionen befeuern.
Woran ist das gescheitert?
Das ist leider daran gescheitert, dass beide kritischen Köpfe gesagt haben, ihre Plattform, und ich habe es wirklich mehrfach in privaten und halb öffentlichen Diskussionen hier in Heidelberg auch geführt, meinen sie besser erreichen zu können, wenn sie von außen auf die NADA zugehen. Ich habe das deswegen bedauert, weil mein Ansatz auch in meiner Verantwortung war immer, alle Stakeholder, wie man so schön sagt, also alle Anspruchsgruppen in die Entwicklung und in die Zukunftsstrategie der NADA zu integrieren. Das ist, denke ich, ganz gut gelungen, wenngleich sie mit den Projekten, die Sie vorhin genannt haben, durchaus auch kritische Aspekte haben. Was die Aufklärung anlangt, zu Freiburg will ich noch mal sagen, also ich war mehrfach bei Kongressen rund um die Aufarbeitung der Freiburger problematischen Geschichten und ich denke, diese Frage müsste man tatsächlich noch mal an die Universitätsleitung in Freiburg stellen, denn der damalige Untersuchungsausschuss, der ist nie zu einem richtigen Conclusio-Ergebnis gekommen, was die Bewertung der damaligen Aktivitäten der Universitätsklinik in Freiburg beinhaltet. Das habe ich sehr bedauert, habe das auch in den Statements in meiner damaligen Verantwortung immer deutlich artikuliert, denn aus solchen Vorfällen sollten wir nicht nur historische Aufarbeitungen ableiten, sondern auch daraus etwas lernen. Und dieser Lerneffekt, der könnte durchaus nochmal sinnvoll sein, wenn man sich Freiburg nochmal vergegenwärtigt.
Aber nochmal zurück auf die Skandale. Warum hat es denn die NADA nicht geschafft, eine aktive, aufdeckende Rolle einzunehmen in den vergangenen 20 Jahren? Das kann ja nicht nur daran gelegen haben, dass einige kritische Geister das System von außen sozusagen weiter im Blick behalten wollen. Also woran scheitert es?
Ja, es scheitert vielleicht auch an der Frage, dass die NADA an den Stellen, wo es um diese systemlogische Aktivität des Dopings geht, nicht genug Möglichkeiten hat, sich direkt zu integrieren. Sie wissen, dass das Dopinggesetz erst zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt gekommen ist. Sie wissen, dass die Staatsanwaltschaften...
Aber das war ja 2015, das ist jetzt auch schon wieder 7 Jahre her.
Ja, das ist schon richtig. Aber auch die Anwaltschaften, also die Staatsanwaltschaften, die sich darum bekümmern, kamen auch erst im Nachgang der Gründung der NADA. Also es sind Aktivitäten auf den Weg gebracht worden, die zukünftig, denke ich, die Gewähr dafür sind, dass auch die großen Themen nochmal intensiver angegangen werden. Andererseits muss man der NADA...
Wünschen Sie sich das denn, dass die NADA aktiver auch wirklich in dem Sinne ermitteln kann, sich nicht nur auf das reine Testen beschränkt, sondern alle Möglichkeiten dann auch wirklich ausschöpft, womöglich auch mal gezielter zu testen oder weitere Möglichkeiten der Doping-Aufdeckung zu nutzen und sich eben nicht nur auf das Testsystem zu verlassen, was ja nur sehr wenige Fälle ausspuckt, obwohl es ein sehr teures Unterfangen ist.
Vom Grundsatz her haben Sie viele Themen jetzt gerade in Ihrer Frage angesprochen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir den Anti-Doping-Kampf nur gewinnen können, wenn wir noch viel mehr Geld und Aktivitäten in Prävention investieren. Weil schlussendlich muss der Athlet und die Athletin in jungen Jahren selbst entscheiden. Und das geht eigentlich vor allen Dingen dann, wenn man Prävention und Aufklärung betreibt. Nebenbei bemerkt, war das die große These auch von Gerhard Treutlein. Aber ich komme noch mal gerne darauf zurück. Wenn wir also die Chance hätten, konsequenter uns mit allen Vergehen im Sport auseinanderzusetzen, ja, dann könnte man die NADA zu einem kraftvollen Instrument machen. Denken Sie nur mal im Augenblick an die Themen, die sich um das Handlungsfeld Safer Sports ergeben. Ich frage mich immer, warum man diese Aktivität nicht der NADA zugeordnet hätte. Dann hätte man aus einer, wie soll ich sagen, kraftvollen Handlungsplattform heraus alle die Themen, die im Sport nun wirklich verwerflich sind, zusammenfassen können und damit eine Gesamtsituation schaffen, die sich sehr um das Thema Gesundheit im Sport, Safer Sports etc. kümmern will. Dann hat man entschieden, im politischen Raum, glaube ich, eher als im sportlichen zu sagen, nee, das braucht eine separate Organisation. Also mit anderen Worten, man geht nie so richtig ran, um die NADA in ihrer Aufgabenstellung vom Grundsatz her zu fördern. Sie ist sehr konzentriert auf das Thema Doping, Anti-Doping und nicht auf so eine Art Gesamtverantwortung, die man im Sportsystem hat, sowohl im Leistungs- wie auch im Breitensport.
In 5 Jahren wird die NADA 25. Was wünschen Sie sich für diesen dann nächsten großen Meilenstein, was den Geburtstag
also
angeht?
Ich denke, eine große Aufgabe ist weiterhin, dass wir noch nicht die Verankerung haben, die wir im Breitensport unbedingt brauchen. Ich glaube, wenn wir die Aktivitäten sehen, die sich auch außerhalb des organisierten Sports in Institutionen, wo auch ältere Personen sich nochmal trainieren, anschauen, dann kann man doch sehen, dass es da einen ziemlich großen grauen oder schwarzen Markt gibt, wo man auf Dopingmittel zurückgreift, um nochmal in, wie soll ich sagen, der zweiten Phase oder dritten Phase des Lebens zu sportlichen Höchstleistungen zu kommen. Ich glaube, man muss auch diesen Markt versuchen auszutrocknen. Und die Aktivitäten, die ich mir auch wünschen würde, ist, dass wir im internationalen Kontext zu Ergebnissen kommen. Die Tatsache, dass die russischen Athletinnen und Athleten wegen der Maßnahmen, die die Rosada seit Jahren da pflegt und doch nicht konsequent genug abstellt, ist auch, wenn man so will, eine offene Wunde im internationalen Sportsystem. Ich wage da selbst, weil ich dazu wenig Informationen habe, keine Prognose. Aber ich glaube, wir müssen im internationalen Sport das nochmal sehr deutlich uns zur Brust nehmen. Und vielleicht wäre es auch notwendig, dass da die Neutralität gegenüber dem IOC noch besser etabliert wird, gerade auch was die WADA selbst anlangt.
Die sehen Sie im Moment nicht gegeben oder nicht ausreichend gegeben?
Ja, im Moment, denke ich, ist die WADA schon eine neutrale Institution mit Sitz in Kanada und eben nicht in Lausanne. Aber ich glaube, es wäre nochmal notwendig, denjenigen, die Verantwortung haben, in der WADA deutlich mehr Einfluss zu geben, auch was die internationalen sportlichen Aktivitäten anlangt. Ich habe ja vorhin kurz darüber gesprochen. Und das wäre, glaube ich, noch eine wichtige Geschichte, weil die WADA hat an der Stelle, auch wenn Sie es vorhin ein bisschen eingeschränkt haben, schon eine Kontrollfunktion gegenüber den NADOs, also den nationalen Anti-Doping-Agenturen. Und wenn man von diesem Recht gut Gebrauch machen will, dann muss man einfach in der Neutralität auch gegenüber den großen und wichtigen Playern wie dem IOC eine doch starke Neutralität realisieren.
Das ist aber eine große Aufgabe.
Ja, das ist eine große Aufgabe und ist, glaube ich, sehr davon abhängig von den Menschen, die sich da engagieren. Wir könnten jetzt noch mal ein großes Thema aufmachen und sagen, wie ist denn die WADA refinanziert? Woher kommen denn die Gelder und wie werden denn die Personen dort hinein berufen? Darauf könnte man, glaube ich, auch noch mal eine große Diskussion legen. Ich denke, unser Modell auch in der Frage der Besetzung des Aufsichtsrats ist ja von der WADA inzwischen doch ganz positiv anerkannt und diese Frage könnte man jetzt, wenn man so will, transportieren auf die größere Perspektive und sagen, ja, solch eine Compliance-Organisation müsste man sich nochmal anschauen und dann auch die entsprechenden Gremien der WADA auch entsprechend besetzen. Da gibt es, glaube ich, noch Luft nach oben oder neue Möglichkeiten, sich da zu engagieren oder darzustellen.